Liebe Organisatoren, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind zu so einem Thema, das in der Tat momentan doch durch die Presse geistert, würde ich mal sagen. Gehirn-Computerschnittstellen, was ist das überhaupt? Es gibt im englischsprachigen Raum wird das als Brain-Computer-Interface bezeichnet oder kurz auch BCI. Also wenn ich im Laufe des Vortrages BCI sage, hoffe ich nur, dass Sie das noch sich daran erinnern, dass das eben halt, damit meine ich die Gehirn-Computerschnittstellen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Visionen und Ideen und eine ganze Reihe von Filmen, die dieses Thema aufgegriffen haben, in denen dann Menschen mit Computern kommunizieren, ihre Gedanken werden übertragen, möglicherweise wird das Gehirn ausgelesen und für irgendwelche üblen Zwecke missbraucht. Ich möchte in diesem Talk allerdings darauf eingehen, auf das Thema, was wir für einen Stand der Dinge momentan haben. Und da sind ganz besonders wichtig Patienten. Und die Patienten, die wir mit Implantaten ausstatten, sind nicht Leute, die irgendwie verrückte Millionäre sind, sondern das sind Leute, die eine wirklich sehr schwere Form der Lähmung haben. Und wir sprechen hier von Menschen, sogenannten Tetraplegikern. Das heißt, diese Leute haben, was man Tetraplegie bezeichnet, das ist eine Lähmung aller vier Gliedmaßen. Das ist normalerweise verursacht durch einen Schnitt irgendwo oben in der, im Halswirbelsäule, also ein sehr hoher C-Schnitt hier. Und diese schwere Form der Lähmung führt dazu, dass weder die Arme noch die Beine der Patienten bewegt werden können. Es führt auch dazu, dass, wenn es ein kompletter Schnitt ist, dass die Patienten auch nicht in der Lage sind, ihre Gliedmaße mehr zu fühlen. Also Sie müssen sich vorstellen, die Person ist vom Kopf ab, also unterhalb des Kopfes ist praktisch nichts mehr an Bewegung und auch nichts mehr an Gefühl möglich. Deswegen ist es manchmal auch sogar notwendig, dass diese Patienten beatmet werden oder dass sie zumindest Hilfe bei bestimmten Situationen haben. Oft werden solche entstehen solche Verletzungen dadurch, dass die Patienten ein Trauma erleiden, zum Beispiel einen Autounfall oder zum Beispiel eine Schusswunde oder ähnliche Dinge. In Deutschland gibt es in etwa 1200 Fälle dieser Art pro Jahr. Diese drei Leute hier, das sind Tetraplegiker und das waren die Patienten, mit denen ich in den USA gearbeitet habe, speziell mit dieser Person hier, das ist Eric Sorto. Also man sieht hier auch, sie haben zwar sitzen im Rollstuhl, können auch ihre Arme nicht bewegen. Eric zum Beispiel kann mit seinem Kopf, er hat in der Kopfstütze sozusagen Sensoren eingebaut, mit denen er den Rollstuhl bedienen kann. Und es gibt verschiedene Methoden hier. Der Larry benutzt zum Beispiel ein sogenanntes Sip-and-Puff-System, wo er hineinpusten muss, um dann den Rollstuhl vorwärts bewegen zu können. So, als nächstes möchte ich Ihnen das Grundprinzip von so einer Gehirn-Computerschnittstelle zeigen. Also wir haben hier einen Patienten, dessen Wirbelsäule an irgendeiner Stelle durchtrennt worden ist und der nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen. Das kommt daher, dass das Bewegungssignal, das irgendwo im Gehirn entsteht, genau genommen im motorischen Kortex und dann hinunter durch die Wirbelsäule an die verschiedenen Muskeln gesendet wird, dass dieses Signal unterbrochen ist bei diesen Patienten. Was wir also tun, ist, wir versuchen, das Signal, die Intention der Bewegung auszulesen aus dem Gehirn, zu digitalisieren, mit dem Computer zu verarbeiten, um dann damit ein Gerät zu steuern. Dies kann zum einen zum Beispiel ein Cursor auf dem Bildschirm sein oder es kann ein Roboterarm sein oder es kann ein virtueller Avatar in der virtuellen Realität sein. Es gibt drei wichtige Punkte oder drei wichtige Teile eines BCI-Systems. Das eine sind die neuronalen Signalquellen, das heißt, welche Art von Signalen greift man aus dem Gehirn ab. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich werde auf manche eingehen, aber nicht auf alle. Dann gibt es einen wichtigen Teil, der sich Decoder nennt oder Dekodierer nennt. Das ist ein System, das sozusagen die Signale aus dem Gehirn interpretiert und umwandelt in Bewegungs- oder Steuerungssignale für einen Roboterarm oder für einen virtuellen Avatar. Und dieser virtuelle Avatar oder der Roboterarm, das ist der Effektor, der dann gesteuert wird. So, kommen wir zunächst einmal zu den neuronalen Signalquellen. Es gibt eine Methode, die nennt sich Elektrokortikographie, die ist, wird oft eingesetzt bei Epilepsiepatienten, bei denen man herausfinden möchte, an welcher Stelle im Gehirn die Epilepsie stattfindet. Und um das herauszufinden, implantiert man temporär solche Arrays oder Grids mit Elektroden. Und diese Signale kann man auslesen und als Signalquelle verwenden. Diese Grids sehen so aus, also wenn die nicht implantiert sind, das sind solche Felder, oder es werden auch Tiefenelektroden eingesetzt, das sind solche längeren Elektroden, die dann durch das Gehirn bis in die Zielregion hineingeschoben werden. Ein anderes Verfahren, das wir hier anwenden möchten in Bochum, ist das Utah Electrode Array. Das ist ein Array. Ich hatte eigentlich vor, ein Beispiel davon mitzubringen für unseren Standort hinten. Das hatte ich aber leider nicht mehr geschafft. Da gibt es einen Teil, der wird sozusagen auf dem Kopf implantiert. Das ist der Connector. Und dann gibt es hier den Teil dieses Array. Also das ist dieses Ding hier. Das hat kleine, das sieht aus wie Nadelkissen und hat halt 100 Elektroden, die in einem Koordinatensystem so angeordnet sind. Und die Elektroden selber sind etwa 1 bis 1,5 mm lang. Und die werden halt in den Kortex, also in die äußerste Schicht des Gehirns, hineingeschoben und können dann Signale auffangen, selbst nicht nur von vielen Neuronen, zum Beispiel wie man das beim EEG kennt, sondern von einzelnen Neuronen. Das sieht dann in etwa so aus. Man hat hier, das ist jetzt ein Beispiel, nicht aus unserem Labor, hier hat man einzelne Neurone, die angefärbt sind. Und man hat hier diese Elektrode. Und die sitzt, wie man sieht, sehr, sehr nah dran an den Neuronen, also an den Zellen, die im Gehirn das Denken sozusagen verursachen und die uns ausmachen. Und immer wenn diese Neurone miteinander kommunizieren, wird ein elektrischer Impuls erzeugt. Und dieser elektrische Puls erzeugt eine Spannungsschwankung, die man dann aufzeichnen kann. Das Ganze, was wir dann sehen auf unseren Bildschirmen, ist etwas in dieser Richtung. Also wir nennen das Wellenform. Man schaut halt an, wie sich die Spannung ändert über die Zeit, über eine sehr kurze Zeitspanne, etwa 1 bis 1,5 Millisekunden, also sehr kurze Events. Und man kann diese verschiedenen Spikes dann sortieren, weil man herausfinden möchte, was ist davon wirklich ein Neuron und was ist davon sozusagen Rauschen, weil diese Systeme sehr empfindlich sind. Ich habe als Beispiel jetzt hier auch mal was mitgebracht. Das ist sozusagen tatsächlich aus einem menschlichen Gehirn aufgenommen, dieses Spiking. Und das ist, wie es sich anhört. Also man sieht hier, das ist das kontinuierliche Signal und immer wenn es sozusagen durch diese zwei Fenster hier hindurchgeht, dann wird es als Spike registriert. Und man hört vielleicht, also deswegen habe ich das hier Neuronengewitter genannt, weil das ist, was man dann tatsächlich hört. So hört sich das an, wenn man das verstärkt, das Signal. Und dieses Knistern, was man so ein bisschen leise im Hintergrund hört, das ist halt dieses einzelne Neuron. Das andere ist alles Rauschen bzw. Hintergrundneurone, die viel weiter entfernt von der Elektrode sind. Okay. So. Kommen wir als nächstes zum Decoder. Einzelne Neurone im Gehirn haben Selektivität oder sind selektiv für bestimmte Tätigkeiten oder für bestimmte Muster, die sie erkennen und verschiedene andere Dinge. In unserem Beispiel hier, das ich hier mitgebracht habe, ist hier, also auf der X-Achse sieht man die Zeit und hier sieht man, wie sehr das Neuron feuert. Also was Sie gerade gehört haben, dieses Rattern wird dann schneller, wenn das Neuron mehr feuert und es ist dann weniger, also so weniger stark, wenn das Neuron halt nicht aktiv ist. Und hier sieht man halt, dass diese verschiedenen Spuren aufgenommen wurden in verschiedenen Bedingungen. Also eine Bedingung war zum Beispiel, wenn eine Saccade gemacht wird. Eine Saccade, das kann sein, dass das vielleicht schon mal irgendjemand anders erklärt hat vorher, ist eine schnelle Augenbewegung. Dann haben wir hier eine Bewegung, also eine Bewegung nach rechts oder eine Bewegung nach links. Im Fall unseres Patienten, der sich ja nicht bewegen kann, sind das vorgestellte Bewegungen. Also der Patient bewegt sich nicht, aber er stellt sich vor, diese Bewegungen durchzuführen. Die Saccade kann er natürlich tatsächlich durchführen. Und man sieht, dass dieses Neuron dann speziell aktiv ist, wenn er sich diese Bewegung nach rechts vorstellt. Und wenn der Decoder solche Signale bekommt, dann kann man daraus ableiten, was die Intention des Patienten ist, wo er gerne hingreifen möchte. Und das hier ist ein Beispiel von einem Affen, das sind Daten von einem Affen, der auch eine Aufgabe erfüllen musste, indem er in verschiedene Richtungen, Bewegungsrichtungen greifen musste. Also hier musste er nach rechts greifen, hier musste er nach links greifen, nach oben und nach unten. Und man guckt sich dann über die Zeit hinweg die Signale von zum Beispiel einem Neuron an und wie stark es feuert. Und man sieht, die Aktivität ist am höchsten, wenn eine Bewegung nach rechts durchgeführt worden ist. Und daraus kann man dann so ein Bewegungsprofil oder so ein Profil für das Neuron, ein Selektivitätsprofil erstellen. Wenn man davon sehr, sehr viele hat, kann man daraus dann ableiten, was die Person machen möchte oder in welche Richtung sie greifen möchte in diesem Fall. Effektoren. Das hier, was ich Ihnen als nächstes zeige, ist der Roboterarm, den wir am Caltech in Kalifornien benutzt haben. Das ist ein sehr stark budgetiertes Projekt gewesen, das von der DARPA kam und also der Roboterarm hat in der Entwicklung etwa 1,5 Millionen Dollar gekostet. Und hier ist eine Person, ja, einer der Entwickler, die das System demonstrieren mit einem Handschuh. Also der Patient benutzt natürlich keinen Handschuh, aber das ist nur, um zu zeigen, wie flexibel dieser Arm ist. Also wir hatten diesen Arm, der hat praktisch also 27 Freiheitsgrade, das entspricht in etwa dem Freiheitsgraden, die ein natürlicher Arm auch hat. Auch das Gewicht entspricht etwa dem. Der Arm ist nicht ganz so kräftig wie ein echter Arm, aber er kann sehr, sehr viele Bewegungen durchführen, wie man hier sieht. Es wird auch weiter in dem Video gezeigt, ich werde das nicht ganz zeigen, aber es gibt, also hier wird noch gezeigt, wie man kleine Objekte damit bewegen kann oder manipulieren kann, greifen kann und wie man Werkzeuge benutzt zum Beispiel auch. Eine andere Möglichkeit, dieses Signal zu verwenden, ist, einen virtuellen Roboterarm zu verwenden. Also das ist ganz ähnlich wie das, was ich gerade gezeigt hatte, nur in der virtuellen Realität. Einige von Ihnen, die an unserem Stand waren, haben den Roboterarm vielleicht schon gesehen. Also den kann man halt in der virtuellen Realität genauso verwenden wie in diesem wie in der echten Welt. Das ist unser Patient. Er wurde implantiert mit zwei von diesen Arrays, die ich vorhin gezeigt habe, in zwei Arealen des Gehirns. Eine ist mehr mit dem Greifen und eine ist mehr mit dem Ausführen von Bewegungen beschäftigt. Und das hatte unser Patient halt als seinen Ausgangspunkt. Man sieht hier, dass diese Konnektoren, die kommen außen aus dem Kopf heraus und werden dann angeschlossen an diese Verstärker und das geht dann alles zu einem Computer, der das Ganze steuert. Und hier möchte ich Ihnen dann noch ein weiteres Video zeigen, Also das ist dann jetzt tatsächlich, was der Patient zum Beispiel damit steuern konnte. In dem Fall hat er den Roboterarm gesteuert und gleichzeitig diesen Ball. Also das Ziel dieses Versuchs ist, dass er mit diesem ausgestreckten Roboterarm auf diesen roten Kasten sozusagen zielt. Ja, und das steuert er jetzt alleine dadurch, dass er sich vorstellt, diese Bewegung durchzuführen. Vorher gab es natürlich eine Trainingsphase, in der er das erstmal lernen musste, aber nachdem er das relativ gut gelernt hat, kann man sehen, dass er relativ flexibel diesen Cursor durch die Gegend bewegen konnte. Ein weiteres Beispiel hier ist das Greifen. Das war jetzt meine Spezialität am Caltech. Ich hatte mich hauptsächlich darauf konzentriert, auf verschiedene Greifvarianten. Und hier spielt er Schere, Stein, Papier mit dem Computer. Und er muss halt, das ist die Weihnachtsedition, das heißt, wir hatten hier ein bisschen kurz vor Weihnachten hatten wir dann unser Forschungsraum entsprechend ausgestattet. Und er muss sich halt hier vorstellen, also es wird hier angezeigt, zum Beispiel, das ist jetzt Paper, und er musste sich halt dann die Paper-Geste vorstellen, das heißt die offene Hand. Dann gibt es noch Scissors, also Schere, da muss er sich die Scheren-Gesture vorstellen, wenn man das da sieht. Und er musste das eine gewisse Zeit lang, musste er sich das vorstellen, dann wurde es als erfolgreicher Versuch gewertet. Okay, jetzt ist es schon beendet. Und das musste er dann wiederholt machen. Hier ist nochmal Greifen auch gezeigt. Also es war eine Schwierigkeit bei diesem ganzen Prozedere sozusagen zu registrieren, dass eine Greifbewegung kontinuierlich angehalten wird. Also es war sehr schwierig für den Patienten, sich vorzustellen, die ganze Zeit diese Anspannung sozusagen weiter aufrechtzuerhalten, um ein Objekt längere Zeit zu transportieren. Das sind so Sachen, wo wir auch weiter in der Entwicklung sozusagen sind, um das zu verbessern, das System. Das hier ist quasi das ganze Team, was wir da hatten. Das sind unsere drei Patienten wieder, die ganzen Mitwirkenden. Zwei von den Mitwirkenden, David Brown und Tatjana Drobeva, sind zufällig auch hier irgendwo im Raum. Die sind nämlich hier zu Besuch gerade. Und das sind die anderen Leute, die noch mitgewirkt haben an dem Caltech-Projekt. Als nächstes möchte ich zeigen, was wir hier in Bochum vorhaben. Und zwar möchten wir die kortikale Neuroprothese 2.0 erfinden. Also heutzutage muss ja alles 2.0, 3.0, Wirtschaft 4.0, habe ich schon gehört, sein. Wir machen unsere Neuroprothese erstmal 2.0. Und die Idee oder die Änderung, die wir halt machen, ist, dass wir Feedback geben wollen. Diese Arme werden zwar gesteuert von diesen Signalen, die aus dem Gehirn ausgelesen werden, aber das Problem ist, dass der Patient außer dem Visuellen keine andere Form des Feedbacks hat. Also sie merken dann nicht, wo der Arm sich befindet. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man sich vorstellt, eine Schleife zu binden oder irgendwelche komplexen Tätigkeiten durchzuführen, da braucht man taktiles Feedback. Und das wollen wir erreichen, indem wir sozusagen von der Sensorenseite hier einen taktilen Input haben, den kodieren in eine Form, die das Gehirn versteht. Das ist hauptsächlich die Amplitude und die Frequenz der Stimulation und dann stimulieren wir das Gehirn zurück durch intrakortikale Mikrostimulation. Hier ist ein Beispiel, wo wir das Ganze mit einem Affen getestet haben. Also immer als erster Schritt ist in der Regel wahrscheinlich als allererstes Mäuse als System zu verwenden und dann werden später in der Regel für verschiedene Techniken Affen verwendet. Und hier, dieser Affe hatte Implantate, also ein so ein Jutta-Array, und er wurde stimuliert, wenn er ein Ziel erreicht hat, das hinter diesem grauen Screen sich befindet. Der Affe sieht diese Pfeile nicht, das ist jetzt nur, um zu sehen, wie er vorgeht. Das heißt, er macht so eine Art Suchbewegung und wenn er dann das Objekt gefunden hat, dann muss er darauf verweilen, um anzuzeigen, dass er das Objekt gefunden hat. Und wenn er das Objekt berührt, bekommt er halt eine Stimulation und daher wussten wir, dass er tatsächlich diese Stimulation fühlen kann. Ein weiterer Punkt, den wir machen, ist, wir wollen nicht nur aus einem Gehirnareal ableiten, das heißt nicht nur aus einem von einem Array, sondern wir wollen zwei Arrays implantieren, die in verschiedenen Teilen des Gehirns sind, um verschiedene Arten des Signals abzufangen. Also im Gehirn wird, bis es zu einer Entscheidung kommt, dass man zum Beispiel eine Bewegung nach rechts macht, geschieht sehr viel im Gehirn und einige Teile passieren so im Parietalkortex, das ist ein Teil des Gehirns, der bei der Bewegungsplanung zum Beispiel aktiv ist und im Frontalhirn, hier befindet sich in etwa das primäre motorische Areal, von wo aus die Signale dann in die Wirbelsäule normalerweise geleitet werden. Das heißt, anstelle von nur einem so ein Array wollen wir zwei implantieren. Ein weiteres Projekt oder ein weiteres Teilprojekt ist, dass wir Deep Learning einsetzen wollen. Das ist jetzt ein bisschen so ein Buzzword, weil alle in der Machine Learning im Gebiet des Machine Learning, also maschinelles Lernen, arbeiten mit diesen tiefen neuronalen Netzwerken. Das ist es ist momentan sehr häufig verwendet, um zum Beispiel Katzenbilder von Nicht-Katzenbildern zu unterscheiden. Und wir wollen das einsetzen, um unsere neuronalen Signale, die wir dann bekommen, einordnen zu können. Und ein weiterer Punkt, der auch sehr wichtig ist und den einige von Ihnen vielleicht schon ausprobiert haben, ist die immersive virtuelle Realität. Das heißt, der Patient wird nicht wie im Falle von, den wir in Amerika hatten, einen Roboterarm steuern, sondern er wird einen virtuellen Avatar-Körper bekommen, den er dann steuern kann mit Hilfe seiner Gedanken. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zeigen, allerdings hat einer unserer Studenten schon mal dieses kleine Video hier aufgenommen, in dem man sieht, wie halt dieses Avatar-System funktionieren kann. Also der Student, der Robin Lienkämper, der sitzt wahrscheinlich auch hier irgendwo gerade, hat das hier aufgenommen und man sieht, er hat offensichtlich viel Gymnastik gemacht oder Tanzen, kann man jetzt nicht genau sagen. Aber es zeigt, was dieses System halt kann. Man kann halt einen gesamten Avatarkörper simulieren und in unserem Fall würden wir halt den Patienten nur den einen Arm steuern lassen, den er halt steuern soll mit der Prothese. Okay, ein dritter Punkt ist diese künstliche Intelligenzassistenz. Diese Systeme sind sehr komplex und dieser Roboterarm, den ich vorhin gezeigt hatte, hatte zwar diese 27 Freiheitsgrade, er hat also sehr viele Möglichkeiten, den Arm zu bewegen, aber wir haben gar nicht alle diese Möglichkeiten ausgeschöpft, weil es nicht so einfach ist, diese Signale aus dem Gehirn auseinanderzuhalten und damit diese verschiedenen Muskeln oder Motoren in diesem Fall anzusteuern. Deshalb verwenden wir also so ein System von künstlicher Intelligenz, das den Roboterarm als Assistenz verwendet. Das heißt, der Roboterarm detektiert schon, wo sind Objekte und der Patient macht nur noch die Auswahl, welches von diesen Objekten greifen wir. Ein Beispiel dazu sehen wir jetzt in diesem Video. Das ist auch das letzte Video, was ich Ihnen zeigen werde. Das ist der Erik und hier verwendet er nicht diesen anthropomorphen Roboterarm, sondern einen